Es ist Mitte August und ein Großteil der Welt ist im Urlaub. Die europäischen Staats- und Regierungschefs nehmen ihren typischen einmonatigen Urlaub. Und da natürlich auch alle Journalisten im Urlaub sind, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um schlechte Nachrichten zu verbreiten, wie wir diese Woche in Deutschland gesehen haben. Israels Krieg in Gaza kann natürlich keine Pause machen und der amerikanische Wahlkampf auch nicht. All das und mehr erfahren wir in der heutigen Ausgabe von Trumpet World. Ehrlich gesagt, als Nicht-Amerikaner ist der US-Wahlkampf ziemlich anstrengend. Er beginnt viel zu früh. Es kommt mir vor, als würde er ewig dauern. Aber dieser Wahlkampf ist wirklich wichtig. Diese Woche war also der Parteitag der Demokraten. Bei mir ist jetzt Andrew Miller. Andrew, stellen Sie sich vor, ich habe diese Woche noch nichts vom Parteitag der Demokraten gesehen. Was muss ich darüber wissen?
Der DNC ist der nationale Parteitag der Demokraten. Ihr Hauptzweck ist es, Harris eine öffentliche Plattform zu geben, um die Nominierung anzunehmen. Nun ist es keine große Neuigkeit, dass sie die Nominierung angenommen hat, denn sie wurde bereits vor ein paar Wochen nominiert. Jeder wusste, dass sie die Nominierung annehmen würde. Dies ist nur eine Art öffentliche Bekanntgabe, dass sie nun offiziell die Kandidatin der Demokratischen Partei ist. Eine der beiden Personen, die der nächste Präsident der Vereinigten Staaten werden könnten, oder Donald Trump. Aber der DNC ist auch eine Art Wahlkampfveranstaltung. Sie versucht, die Basis zu mobilisieren. Wir haben vom ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton gehört, der eine Grundsatzrede hielt, in der er Joe Biden ausgerechnet mit George Washington verglich, weil er zum Wohle des Landes zurücktrat. Wir haben von Senator Bernie Sanders gehört, einem der offenkundig sozialistischsten Senatoren der Vereinigten Staaten, der sagte, dass er wirklich hofft, dass die Regierung von Harris Walz gewählt wird und Amerika in eine viel sozialistischere Richtung führt. Und wir haben von der Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez, die den progressivsten Flügel der Demokratischen Partei vertritt, gehört, dass der Krieg in Gaza beendet werden muss und dass Israel in erster Linie daran schuld ist. Allein diese Schlaglichter zeigen jedem, der sich dafür interessiert, in welche Richtung die Demokratische Partei Amerika führen will. Sie wollen Amerika in eine ganz offenkundig sozialistische, israelfeindliche Richtung lenken. Nach all dem bin ich der Meinung, dass die wichtigste Rede, die wir auf dem DNC gehört haben, nicht vom ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton, sondern vom ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama gehalten wurde. Sowohl er als auch seine Frau Michelle Obama hielten auf diesem Parteitag eine Grundsatzrede, die deutlich machte, wie sehr sich Amerika in den letzten 20 Jahren verändert hat. Für Amerikaner und wahrscheinlich noch mehr für Menschen aus anderen Ländern, die die amerikanischen Nachrichten verfolgen, ist es sehr einfach, den Standpunkt einzunehmen, dass Amerika immer einen sehr langen Wahlzyklus hat. Es wird viel zu viel darüber berichtet und die Berichterstattung darüber kann anstrengend sein. Ich erinnere mich noch daran, wie Barack Obama zum ersten Mal die Bühne in Amerika betrat. Das war vor etwa 20 Jahren, als er 2004 eine weitere Rede auf einem anderen DNC-Kongress hielt. Und wenn Sie sich so weit zurückerinnern können, dann zeigt das, dass Amerika zwischen 2004 und heute wirklich ein völlig anderes Land ist. Ich habe hier ein Zitat von Obama aus dem Jahr 2004, in dem er wirklich von dieser hoffnungsvollen Rhetorik durchdrungen ist. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America. Republicans, blue states for Democrats, but I've got news for them too. We worship an awesome God in the blue states, and we don't like federal agents poking around in our libraries in the red states. We coach Little League in the blue states, and yes, we've got some gay friends in the red states. There are patriots who opposed the war in Iraq, and there are patriots who supported the war in Iraq. We are one people, all of us pledging allegiance to the stars and stripes, all of us defending the United States of America. Und viele Amerikaner ließen sich von dieser hoffnungsvollen Rhetorik anstecken. Sogar mein konservativer Großvater, der ein evangelikaler Christ und auf jeden Fall Republikaner ist, sagte damals: Normalerweise unterstütze ich Leute wie Obama nicht, aber vielleicht ist er das, was Amerika braucht, um die Spaltung des Landes zu überwinden. Und ich war ziemlich schockiert, als ich ihn das sagen hörte. Aber wenn Sie sich die Rede von Obama und seiner Frau auf dem DNC-Kongress anhören, schlägt er einen ganz anderen Ton an. Und wir können hier sogar einen kleinen Clip von Barack Obama selbst abspielen.
Jetzt ist es an uns allen, für das Amerika zu kämpfen, an das wir glauben. Und machen Sie keinen Fehler. Es wird ein Kampf sein.
Okay, Sie haben also in diesem Clip gehört, dass er nicht mehr sagt, dass uns mehr eint, als uns trennt. Er sagt, dass Amerika eine sehr gespaltene Nation ist. Er nennt Donald Trump beim Namen als das Problem. In der Vergangenheit hat er manchmal Anspielungen gemacht und gesagt, naja, der republikanische Kandidat oder so ähnlich. Er spricht nicht davon, dass es Leute in konservativen Staaten gibt, die homosexuelle Freunde haben. Es gibt also mehr, was uns eint, als was uns trennt. Er sagt, nein, das wird ein Kampf auf Leben und Tod in dieser Wahl. In der Rede seiner Frau war Michelle Obama sogar noch spaltender. Auch hier nannte sie Donald Trump beim Namen. Sie beschuldigte Trump ausdrücklich, ein Rassist zu sein. Sie konzentrierte sich auf die Äußerungen, die Trump vor kurzem gemacht hat, als es darum ging, wie all diese Millionen illegaler Einwanderer über die Grenze kommen. Die meisten von ihnen seien nicht sehr gebildet und würden ärmeren Amerikanern, die sie bräuchten, die Arbeitsplätze wegnehmen, sagte er. Er sagte, sie nehmen sogar schwarzen Amerikanern, die sie bräuchten, die Arbeitsplätze weg. Er benutzte den Ausdruck schwarze Jobs nicht, um rassistisch zu sein oder so, sondern um zu sagen, dass es Amerikaner gibt, die arbeitslos sind und Arbeit brauchen. Und wenn sie 8 Millionen Illegale ins Land lassen, helfen sie den Amerikanern, die Hilfe brauchen, nicht. Und so hat sich Michelle Obama auf dieses Thema konzentriert.
Ich möchte es wissen. Wer wird es ihm sagen? Wer wird ihm sagen, dass der Job, den er gerade anstrebt, einer dieser schwarzen Jobs sein könnte?
Da Harris halb schwarz, halb indisch ist, so wie Obama halb schwarz, halb weiß war. Und Michelle Obama hat gesagt, dass sie Trump für einen Rassisten hält und dass wir die Präsidentschaft dem schwarzen Kandidaten geben müssen, einfach nur wegen seiner Hautfarbe. Vergessen Sie das Rampenlicht. Wenn Sie Israel unterstützen und den Sozialismus nicht mögen, dann sollten Sie nicht für den Kandidaten stimmen, der Israel hasst und den Sozialismus mag. Sie sollten für den anderen stimmen. Aber Sie versuchen wirklich zu behaupten, dass jeder, der das tut, ein legitimer Fanatiker oder ein legitimer Rassist ist. Das ist definitiv nicht die Art von Rhetorik, bei der Sie sagen, dass uns mehr eint, als uns trennt. Das ist so, als ob Sie für Unruhen plädieren, Sie plädieren für einen Ethnienkrieg. Sie plädieren dafür, dass all diese illegalen Einwanderer, die hierher gekommen sind, hier sitzen und für diese neue sozialistische Vision von Amerika kämpfen. Und einer der besseren Artikel, die ich zu diesem Thema gelesen habe, trug den Titel Obamas DNC-Rede hat eine versteckte Botschaft. Und ich glaube nicht, dass dieser Artikel den Nagel auf den Kopf getroffen hat, was die versteckte Botschaft war. Aber es gab auf jeden Fall eine versteckte Botschaft, denn es klingt so, als ob Obama über den Kampf spricht und über die Gesetzgebung und das Wahlrecht redet. Aber die Art und Weise, wie seine Frau über Rassismus und illegale Einwanderer spricht und sie unterstützt. Es ist, als würden sie sagen, dass sie rassistisch sind, wenn sie Amerikas Grenzen verteidigen wollen. Sie schüren mit ihrer Rhetorik einen Zustand, der in Amerika tatsächlich zu buchstäblichen Kämpfen führen könnte, zu buchstäblichen Unruhen oder Kriegen in Amerika.
Ich denke, das ist ein wirklich starker Kontrast. Und für mich sind das die beiden wichtigsten Erkenntnisse aus dem, was wir gesehen haben, die spaltende Rhetorik. Und ich glaube, die Demokraten, zumindest die Medien, haben die Freude als zentrales Thema dieses Wahlkampfes groß herausgestellt. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass alle die Freude betonen sollten. Und dann kommt Barack Obama und sagt, dass man kämpfen muss. Das hat das Thema noch mehr in den Vordergrund gerückt. Aber auch die andere große Nachricht, die wir diese Woche aus den Vereinigten Staaten erhalten haben, sogar bis zum letzten Drittel letzten Freitag nach der Ausstrahlung dieser Sendung, ist, wie extrem das Programm von Kamala Harris ist. In ihrer Rede, in der sie ihre Wirtschaftspolitik vorstellte, sprach sie davon, dass sie neue Gesetze und Beschränkungen gegen die Preisabzocke einführen will. Es gibt keine Beweise dafür, dass auf dem Lebensmittelmarkt Preistreiberei betrieben wird, aber die Lebensmittelpreise sind hoch. Die Menschen haben Mühe, sich Lebensmittel zu leisten. Sie wollen nicht sehen, was sie getan haben, um dies zu verursachen. Sie sagen, wir wollen Gesetze gegen Preiswucher. Und damit sind wir auf dem Holzweg. Nein, Sie können die Preise für Käse, Hühnchen und Milch nicht erhöhen. Aber wenn die Regierung die Inflation immer weiter anheizt, dann haben Sie Preisobergrenzen, jetzt haben Sie Preiskontrollen und Sie beginnen, Preiskontrollen für Lebensmittel einzuführen. Das ist eine sehr sozialistische Politik. Schon bald müssen Geschäfte aufgeben oder aus armen Gegenden wegziehen. Es dauert nicht lange, bis die Leute sagen, dass die Regierung vielleicht eingreifen und ärmere Gegenden mit Lebensmitteln versorgen sollte. Und dann haben Sie Bernie Sanders. Wenn Sie versuchen, diese zentralistische Unite the Nation-Kampagne zu führen, dann ist Bernie Sanders der Letzte, der mich unterstützen würde und darüber spricht, was für einen großartigen Job ich in den letzten 4 Jahren gemacht habe. Er ist jemand, der sich nicht scheut, sich selbst als Sozialist zu bezeichnen. Und Sie sind in dieser Hinsicht völlig offen. Ich denke, wir haben auch gesehen, wie radikal die Vision ist, für die Barack Obama die Linke kämpfen lassen will. Und natürlich werden Sie dafür kämpfen müssen, weil es eine so radikale Vision ist. Das ist nichts, was ein großer Teil des Landes von sich aus annehmen wird.
Richtig. Bernie Sanders ist eigentlich einer der ehrlicheren Menschen in der Demokratischen Partei, weil er offen zugibt, Sozialist zu sein. Schaut man sich dagegen das Abstimmungsverhalten an, so hat man Daten zum Abstimmungsverhalten, weil Harris eine Zeit lang im Senat saß und Obama eine Zeit lang im Senat saß. Wenn Sie sich also Ihre Abstimmungsergebnisse im Senat ansehen, sind sowohl Harris als auch Obama genauso radikal wie Bernie Sanders, wenn nicht sogar noch radikaler. Ich glaube, es gab Jahre, in denen sowohl Obama als auch Harris im Senat eher links von Sanders gestimmt haben. Aber sie sind etwas versiertere Politiker als Sanders. Sie wissen, dass die Mehrheit der Amerikaner das Wort Sozialismus nicht mag. Es hat einen schlechten Beigeschmack aus der Zeit des Kalten Krieges, deshalb vermeiden sie es, den Begriff zu verwenden. Aber ihre Analyse ist absolut richtig. Ich habe gerade ein Exemplar von Thomas Sowell's Basic Economics auf meinem Schreibtisch liegen. Darin wird darauf hingewiesen, dass es 2 Arten von Inflation gibt. Die nicht monetäre Inflation, bei der der Preis für Lebensmittel tatsächlich steigt, und die monetäre Inflation, bei der der Preis für Lebensmittel nicht steigt. Es fühlt sich nur so an, weil ihre Währung weniger wert ist. Das ist definitiv das, was wir im Moment hauptsächlich erleben. Es gibt nicht viele Dürren, Kriege und dergleichen, die den Preis von Lebensmitteln in Amerika allzu sehr beeinflussen. Die Preise für Lebensmittel steigen also nicht. Es ist nur so, dass sie so viel Geld gedruckt haben, dass das Geld weniger wert ist und die Menschen darüber wütend sind. Die Einwanderung und die Inflation sind die beiden Themen, über die sich die Amerikaner im Moment wohl am meisten aufregen. Harris hat also durchaus ein Interesse daran, zu behaupten, es handle sich um Preisabzocke. Und wenn Sie sich den Hintergrund einiger dieser Leute ansehen, werden Sie feststellen, dass Barack Obama von Frank Marshall Davis betreut wurde, der eigentlich ein Mitglied der Kommunistischen Partei war. Er hatte eine Seriennummer und alles in den 70er Jahren. Und dann Harris, deren Mutter aus Indien stammt, deren Vater aber aus Jamaika ist und die definitiv in der Kommunistischen Partei in Jamaika aktiv ist. Sowohl Harris als auch Obama haben enge Verbindungen zu Leuten, die nicht nur Sozialisten sind, sondern von Leuten großgezogen wurden, die tatsächlich Kommunisten waren. Und wenn sie über Preistreiberei, Sozialismus und Ethnieprobleme sprechen, dann sind das Begriffe, mit denen sie seit ihrer Kindheit aufgewachsen sind. Sie haben entweder von ihren Eltern oder von ihrem politischen Mentor gehört, wie sie über diese kommunistischen Prinzipien gesprochen haben. Und unser Chefredakteur, Herr Gerald Flurry, hat einen Artikel mit dem Titel »Kommunismus in Amerika« heute nachgedruckt. Auf dem Titelblatt sind Hillary Clinton, Bernie Sanders, Nancy Pelosi und Barack Obama abgebildet, um sie als 4 der kommunistischsten Politiker Amerikas hervorzuheben. Aber es geht auch um Aussagen von Herrn Armstrong aus der Zeit des Kalten Krieges. Unser Gründer Herbert W. Armstrong sagte, dass der Teufel im Grunde einen Plan mit 2 Schlägen hatte, um die Vereinigten Staaten zu zerstören, indem er den Kommunismus nutzte, um die Vereinigten Staaten so weit zu schwächen, dass sie für eine militärische Invasion verwundbar sind. Aber die biblische Prophezeiung besagt, dass es ein wiederbelebtes heiliges römisches Reich sein wird, das tatsächlich einmarschiert. Es wird also nicht eine kommunistische Partei wie China, Kuba oder Nordkorea sein, die den Vereinigten Staaten den Todesstoß versetzen wird, aber es ist definitiv eine kommunistische Macht, die die Vereinigten Staaten so weit schwächt, dass dies geschehen könnte.
Und das ist etwas, das von internationaler Bedeutung ist. Ich denke, dass Nicht-Amerikaner, mich eingeschlossen, dazu neigen, auf Amerika zu schauen und zu denken, dass die Amerikaner ein bisschen vom Kommunismus besessen sind. Sie drehen ein bisschen durch, wenn es darum geht, jeden als Kommunisten zu bezeichnen und allem gegenüber sehr misstrauisch zu sein. Ich glaube, es gibt viele Menschen, vor allem in der britischen und europäischen Linken, die der Meinung sind, dass wir einen ausgewogeneren Weg eingeschlagen haben. Wir haben unsere sozialisierte Medizin. Amerika ist viel zu extrem in der Ablehnung dessen. Und wissen Sie, wenn man die Debatten über die sozialisierte Medizin beiseite lässt, geht es bei der Frage freie Märkte versus Kommunismus eigentlich nur um Freiheit. Und es geht darum, ob die Regierung ihnen vorschreiben will, welchen Job sie ausüben, wann sie arbeiten müssen, welche Optionen sie kaufen können, aus welchem Angebot sie wählen können. Es geht nur darum, die Freiheit einzuschränken. Und wenn Sie erst einmal eine so große Regierung haben, die die Macht hat, sich in all diese verschiedenen Aspekte des Lebens ihrer Bürger einzumischen, dann werden Sie das auch ausnutzen. Diese Regierung wird tyrannisch werden. Und in den letzten 50, 60 Jahren war Amerika im Allgemeinen ein Verfechter der Freiheit in der Welt. Es hat sich der kommunistischen Bedrohung in Form der Sowjetunion entgegengestellt. Und das ist etwas, was Osteuropa wirklich versteht. Sie haben unter dem Kommunismus gelebt. Sie wollen nicht zurückkehren. Und sie wissen, dass Amerika eine große Rolle dabei gespielt hat, sich vom Kommunismus zu befreien. Und auch Großbritannien und Margaret Thatcher hatten viel damit zu tun. Aber sie wissen, dass Freiheit wertvoll ist. Wenn Amerika, das im Moment eine unglaublich mächtige Nation ist, sich davon zurückzieht, ein Verfechter der Freiheit zu sein und Regierungen hat, die sich zunehmend dem Kommunismus verschreiben. Das wird sich auf die Freiheit in der ganzen Welt auswirken. Das geschieht, weil Amerika die Freiheit, die es hatte, missbraucht hat, um in alle Arten von Unmoral zu verfallen, die die nationale Stärke und den nationalen Willen untergraben hat. Aber dass Amerika zum Kommunismus überläuft, ist nicht nur ein inneramerikanisches Problem, sondern wird alle betreffen. Und ich denke, wir sehen das auch an etwas, das mit dem DNC nicht viel zu tun hat, nämlich an dem Extremismus, der auf der DNC zu sehen war. Und das waren die Pro-Hamas-Proteste draußen. Und sie waren für die Hamas, sie waren nicht nur gegen Netanyahu, sie waren nicht gegen die israelische Armee, sie waren durch und durch für die Hamas. Vor kurzem haben sie sogar amerikanische Flaggen neben der israelischen Flagge verbrannt. Und Joe Biden hat gesagt, sie hätten nicht ganz Unrecht.
Diese Demonstranten auf der Straße haben nicht ganz Unrecht. Es werden viele unschuldige Menschen getötet auf beiden Seiten.
Was mir wirklich auffiel, war, dass er sagte, er sei ins Rennen gegangen, um Präsident zu werden, dass er 2020 für das Amt des Präsidenten kandidiere, weil wir jetzt wissen, dass es sich um einen Schwindel der feinen Leute handelt. Diese Idee, dass Donald Trump in dieser Debatte zwischen Neonazis und Nicht-Neonazis gesagt hat, dass es auf beiden Seiten sehr gute Menschen gibt. Das hat er nicht gesagt. Er sagte in der Debatte über die Statue von General Lee, dass es auf beiden Seiten sehr gute Menschen gibt und schloss die Neonazis ausdrücklich von den sehr guten Menschen aus. Aber diese Art von sehr guten Menschen auf beiden Seiten, davon hat Joe Biden die ganze Zeit gesprochen. Und dann steht er hinter dem Podium und sagt, ja, die Nazis, ich meine, wer sind die wirklichen Neonazis heute? Es ist die Hamas, die da draußen Juden tötet. Und er sagt, ja, da haben Sie recht. Wenn also Joe Biden, der US-Präsident, die Pro-Hamas-Leute umarmt oder sagt, ja, Sie haben recht. Sie haben AOC erwähnt, Alexandria Ocasio-Cortez. Das ist eine extrem freiheitsfeindliche, anti-westliche, menschenfeindliche Außenpolitik, die Sie auf dem Parteitag der Demokraten rhetorisch unterstützt sehen.
Alexandria Ocasio-Cortez und ihre engsten Unterstützer haben den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu sehr lautstark als Kriegsverbrecher bezeichnet. Sie sind also sehr für die Hamas und die besseren Kommentatoren warnen die Leute, dass sie nicht pro-palästinensisch sagen sollten, wenn sie pro-Hamas meinen. Die meisten Palästinenser, die in dem von Israel kontrollierten Gebiet leben, wollen weiterhin in dem von Israel kontrollierten Gebiet leben. Nur die Palästinenser im Westjordanland und in Gaza wollen entweder eine Zwei-Staaten-Lösung oder eine Ein-Staaten-Lösung, bei der die Hamas die Kontrolle hat. Die Hamas ist nicht repräsentativ für die Palästinenser in ihrer Gesamtheit. Und darauf stellt sich die Demokratische Partei ein, was nicht nur für die Palästinenser, die Opfer der Hamas sind, und die Juden im Nahen Osten extrem gefährlich ist, sondern auch für das amerikanische Volk hier. Wir sprachen über den Kommunismus und Pete Buttigieg, den Verkehrsminister. Er hat auch bei der Democratic National Convention gesprochen. Sein Vater, ein weiterer Kommunist, ein weiterer Kapital-C-Kommunist, schrieb seine Doktorarbeit über Antonio Gramsci, einen kommunistischen Philosophen, der darauf hinwies, dass die Menschen in wohlhabenden Ländern nicht oft für Kommunisten stimmen. Um sie davon zu überzeugen, für die Kommunisten zu stimmen, muss man eine Krise auslösen, die oft mit Ethnien und anderen Arten von Unruhen einhergeht. Diese Pro-Hamas-Demonstrationen an den Universitäten, die zu Gewalt und Zerstörung von Eigentum führen, schaffen also eine Krise. So viele intelligente marxistische Philosophen haben jahrzehntelang geschrieben, dass diese Art von Krise die Bevölkerung eher dazu bringt, den Kommunismus als Lösung zu akzeptieren. Und wenn Sie die DNC durch diese Brille betrachten, werden die Dinge noch viel beängstigender, denn selbst bei der Grenzkrise haben 8 Millionen Menschen in weniger als 4 Jahren die Grenze überquert. Und sie sagen, dass es sich um eine humanitäre Krise handelt, dass wir diesen Menschen helfen müssen. Aber einige von ihnen sind Hisbollah-Agenten. Einige von ihnen sind Drogenagenten, die in einem Aufstand gegen Präsident Trump kämpfen würden, wenn sich die Gelegenheit ergeben würde. Die in Aufständen gekämpft haben, in Nicht-Mein-Präsident-Aufständen 2016, in George-Floyd-Aufständen 2020, in Pro-Hamas-Aufständen dieses Jahr. Und das ist die Art von Aufruhr und Gewalt, die diejenigen befürworten, die eigentlich Kommunisten der Kategorie C sind, um eine Krise zu erzeugen und eine Nation zu verändern. Wenn Sie also sagen, dass diese Leute, wenn sie sich so intensiv mit diesem Thema beschäftigt haben, niemals die Ethnie benutzen würden, um absichtlich einen Aufruhr zu politischen Zwecken zu schüren, dann klingt das nicht logisch. Das ist keine Verschwörungstheorie. Es sind diese Leute, die entweder für Parteien gestimmt haben, die das befürworten, wie John Brennan, oder die von Leuten erzogen wurden, die das taten.
Das ist ein ernüchternder Hintergrund, wenn Sie sich die Ausbildung und die Herkunft dieser Leute ansehen. Aber die Bibel hat einige Prophezeiungen, die noch ernüchternder sind, wenn sie uns genau sagen, wohin das alles führt.
Ja, eine der Bibelstellen, die ich heute mitgebracht habe, ist Jesaja, Vers 7, in dem es um das endzeitliche Israel geht. Und wenn Sie unser Buch »Die USA und Großbritannien in der Prophezeiung« gelesen haben, werden Sie wissen, dass die Vereinigten Staaten und Großbritannien von den alten Israeliten abstammen. Und in diesem Vers ist die Rede davon, dass ihre Stadt mit Feuer verbrannt wird. Insbesondere heißt es in diesem Vers, dass ihr Land verwüstet ist, dass ihre Städte mit Feuer verbrannt sind, dass ihr Land von Fremden verschlungen wird, die vor ihnen stehen. Es ist verwüstet und von Fremden überrannt. Aber das ist jetzt ein großes Thema, über das sogar Michelle Obama auf dem DNC gesprochen hat, indem sie sagte, dass Trump ein Rassist sei, weil er Millionen von ungeprüften illegalen Einwanderern nicht ins Land lassen wolle. Trump einen Rassisten nennt, weil er ein Haufen Fremder, über die wir nichts oder nur wenig wissen, nicht in die Nation lassen will. Aber es gibt eine biblische Prophezeiung, die besagt, dass es diese Fremden sein werden, die die Städte verwüsten werden. Ich meine, im Moment verursachen sie eine Menge Kriminalität durch Drogenkartelle und andere Dinge. Aber es besteht das Problem, dass sich diese Gewalt irgendwann in naher Zukunft weiter ausbreiten und noch gewalttätiger werden wird. Und wenn man bedenkt, wie viele Menschen mit tatsächlichen Verbindungen zu den Kommunisten des Kapitals C versuchen, sie in das Land zu importieren, ist es kein großer logischer Sprung zu erkennen, warum diese Unruhen sich weiter ausbreiten und gewalttätiger werden. Dies wird absichtlich importiert, um eine Krise zu erzeugen. Und wenn Sie unser Buch Amerika unter Beschuss gelesen haben, dann wissen Sie, dass es Prophezeiungen gibt, die unser Chefredakteur in Amos 7 und 2. Könige 14 hervorgehoben hat. Gott wird Amerika durch den Angriff einer jeroboamischen Endzeitfigur, die er als Donald Trump identifiziert hat, eine vorübergehende Gnadenfrist gewähren. Das bedeutet, dass die Trump-Kampagne irgendwann wieder auftauchen und die Lage für eine Weile stabilisieren wird, um den Amerikanern eine letzte Chance zu geben, zu bereuen, bevor es richtig schlimm wird. Aber nur weil die wirklich schlimmen Ausschreitungen erst nach dem Wiederaufleben von Trump prophezeit werden, heißt das nicht, dass wir nicht schon einen kleinen Vorgeschmack davon bekommen, wenn er wieder an die Macht kommt. Barack Obama spricht vom Kampf Und wenn Trump diese Wahl mit einem überwältigenden Erdrutschsieg gewinnt, bleibt uns das vielleicht erspart. Aber wenn wir so etwas wie 2020 erleben, wo es eine sehr knappe Wahl mit einem Haufen ungeprüfter Briefwahlstimmen ist, von denen niemand weiß, ob sie legitim sind oder nicht, und die Hälfte der Nation glaubt, dass ein Kandidat gewonnen hat, und die andere Hälfte glaubt, dass ein anderer Kandidat gewonnen hat. Sie befinden sich auf einem sehr gefährlichen Terrain, das wahrscheinlich eine Klärung durch den obersten Gerichtshof erfordern würde. Und während all das passiert, würde es mich nicht überraschen, wenn es zu einwanderungsbedingten oder anderen Unruhen käme.
Und all das schwächt Amerika auf der internationalen Bühne und ebnet den Weg für einen geringeren globalen Einfluss, was die ganze Welt betreffen wird. Und sie werden den Aufstieg anderer Mächte erleben, über die wir in einigen unserer anderen Abschnitte sprechen werden. Aber bevor wir dazu kommen, wollten Sie noch ein paar andere Themen aus dieser Woche ansprechen.
Aber es gibt definitiv noch andere beunruhigende Nachrichten in Amerika in dieser Woche. Die eine ist, dass die Idaho Army National Guard, eine Nationalgarde in einem ziemlich konservativen Bundesstaat der Vereinigten Staaten, einen ihrer Infanterieoffiziere entlassen hat, weil er sich auf seinen Social-Media-Accounts öffentlich gegen Transgender-Operationen für Kinder und gegen pornografische Bücher in Schulbibliotheken ausgesprochen hat. Zwei Themen also, bei denen man meinen könnte, dass selbst die Liberalen zustimmen würden, dass man in öffentlichen Schulbibliotheken keine Pornografie zeigen und die Genitalien von Kindern nicht verstümmeln sollte. Aber anscheinend ist das inzwischen so umstritten, dass man sogar in einem konservativen Staat von der Nationalgarde gefeuert werden kann, wenn man diese Dinge sagt. Außerdem ist die Abtreibungsdebatte in Amerika so schlimm geworden, dass Planned Parenthood bei der Democratic National Convention tatsächlich 25 Babys getötet hat. Um es all den Teilnehmern bequemer zu machen, haben sie einfach Lieferwagen herbeigeschafft, sodass Menschen, die während des Kongresses schwanger wurden, zu einem weißen Lieferwagen gehen und ihre Schwangerschaft Mitarbeiter von Planned Parenthood abtreiben lassen konnten. Das sagt viel darüber aus, wofür Planned Parenthood steht und welche Art von Menschen an der Democratic National Convention teilnehmen.
Ich weiß, dass die Geschichte mit der Abtreibung ein eindrucksvolles Bild des Niedergangs der Vereinigten Staaten ist. Wir haben uns so schnell von der Idee entfernt, dass die Linken früher sagten, wir wollen, dass Abtreibung sicher, legal und selten ist. Jetzt ist es so weit, dass die Menschen die Abtreibung feiern, auf dem Parteitag der Demokraten aufstehen, mit ihren Abtreibungen prahlen und von der Idee der Abtreibung begeistert sind. Das ist aus den Angeln gehoben und zeigt, wie sehr die Moral und die Sittlichkeit in Amerika gesunken sind. Nun, während Amerika interne Probleme hat, wird das ein Vakuum hinterlassen, das andere Länder ausfüllen müssen. Und ich denke, wir haben diese Woche einige Nachrichten aus Europa gesehen, wo Deutschland mit dem Bau einer neuen Militärbasis begonnen hat. Der erste Spatenstich für eine neue Militärbasis in Litauen erfolgte am Montag. Bereits im Dezember wurde angekündigt, dass 5000 deutsche Soldaten zur Absicherung der Ostflanke Europas eingesetzt werden, um Russland abzuschrecken. Einerseits könnte man sagen, okay, 5000 Soldaten, was sollen 5000 Soldaten gegen Russland ausrichten? Wissen Sie, ich glaube, Sie haben ein paar hunderttausend in der Ukraine. 500 sind nicht so viel. Aber hier geht es um das letzte Tabu für Deutschland. Es geht darum, dass Deutschland ein normales Militärland wird und das tut, was alle anderen Länder auch tun. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat Deutschland keine Militärbasen mehr in Übersee unterhalten. Im April haben sie ihre ersten 20 Soldaten hierher geschickt, um mit dem Bau zu beginnen. Und jetzt fangen sie an, Militärbasen in Übersee zu bauen. Sie werden die Verantwortung für die Verteidigung Europas übernehmen. Und dies ist Teil eines Prozesses. Es ist ein Teil einer ganzen Reihe von Geschichten. Am nächsten Tag besuchte also ein deutscher Vizeadmiral, Christian Karg. Er sagte, wir sind bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen und haben der NATO unsere Bereitschaft signalisiert, das regionale Kommando und die Kontrolle in der Ostsee zu übernehmen. Wir stellen die notwendige Kommando- und Kontrollstruktur über unser regionales Hauptquartier in Rostock zur Verfügung, das als internationale Marinekommandozentrale fungiert. Sie sagen also im Grunde, dass wir das Kommando über alle NATO-Streitkräfte in der Ostsee übernehmen wollen. Sie bauen einen Militärstützpunkt in Litauen. Sie wollen das Kommando über die Seestreitkräfte in der Ostsee übernehmen. In Polen sprechen sie darüber, dass sie das Kommando über mehr osteuropäische Streitkräfte innerhalb der NATO übernehmen wollen. Und das ist eine entscheidende Veränderung für Deutschland. In dem Maße, in dem sich die Vereinigten Staaten von der Weltbühne zurückziehen, in dem sie gespaltener werden, mit ihren internen Streitigkeiten beschäftigt sind und ihren Blick mehr und mehr gegeneinander als gegen die Welt richten, entsteht ein Vakuum. Europa ist bei der Gewährleistung seiner Sicherheit grundsätzlich auf die Vereinigten Staaten angewiesen. Sie werden sich engagieren müssen. Wer ist das Land, das diese Aufgabe im Moment übernimmt? Es ist Deutschland. Und da jetzt schon alle Tabus fallen, werden Sie eine sehr schnelle Entwicklung sehen, bei der es nicht mehr 5.000 in der ersten Militärbasis in Übersee sein werden, sondern eher 10.000 hier und 10.000 dort. Und was noch wichtiger ist, deutsche Kommandeure befehligen europaweit Streitkräfte. Sie leiten bereits eine NATO-Einsatztruppe für die baltischen Staaten. Und jetzt, wo Deutschland alle Seestreitkräfte im Baltikum befehligt, sind bereits große Teile der niederländischen Streitkräfte offiziell Teil der deutschen Armee und Teil der deutschen Kommandotruppe. Ich glaube, es ist Rumänien und ich glaube, es war vielleicht die Tschechische Republik, mit denen sie ähnliche Vereinbarungen getroffen haben. Angesichts des amerikanischen Vakuums wird Europa also gezwungen sein, aufzusteigen. Sie werden nicht wirklich eine Wahl haben. Wladimir Putin steht vor ihrer Haustür und marschiert in ein großes europäisches Land ein. Wer hat die Mittel, um das zu tun? Nun, nur Deutschland hat eine geringe Verschuldung und das ist die größte europäische Volkswirtschaft. Jeder in Europa wird Druck auf sie ausüben, damit sie aktiv werden. Sie werden sehen, dass sie militärisch aufrüsten. Und in dem Maße, in dem sie das tun, werden sie mehr und mehr feststellen, dass wir vielleicht konkurrieren müssen. Und sie sehen das schon jetzt in Frankreich, wo sie, wie ich glaube, deutsche Gedanken artikulieren und Dinge sagen, die sie sagen können, mit denen Deutschland wahrscheinlich nicht durchkommen würde. Sie sagen, dass wir gegenüber Amerika unabhängig sein müssen. Und wir müssen sogar mit Amerika konkurrieren. Wir müssen darauf vorbereitet sein, uns gegen Amerika zu verteidigen. Das Ergebnis ist also der Aufstieg Europas zu einer unabhängigen Militärmacht. Und eine weitere wichtige Nachricht in dieser Woche, und ich glaube, es handelt sich dabei um eine schlechte Nachricht, die man zu verbergen versuchte, wird dazu beitragen, den Charakter dieser Macht, die wir in Europa aufsteigen sehen, zu verändern. Das deutsche Bundeskriminalamt hat bekannt gegeben, dass die illegale Einwanderung in die EU den höchsten Stand seit 2016 erreicht hat. Das heißt, es wurden 380.200 unerlaubte Grenzübertritte in den europäischen Schengen-Raum gezählt. Deutschland verzeichnete einen Anstieg der illegalen Einwanderung um ein Drittel im Vergleich zum letzten Jahr. Die Migrantenkrise von 2015 und 2016 hat Europa verändert und die Nachwehen davon sind immer noch in Europa zu spüren. All diese Migranten kamen ins Land und veränderten die Gemeinden und führten zu einem massiven Anstieg der Kriminalität. Ich meine, Sie sehen das immer öfter. In den Nachrichten dieser Woche wurde ein 54-jähriger Türke gefilmt, der in einem überfüllten Bahnhof in Frankfurt jemanden aus nächster Nähe erschossen hat. Das war am Dienstag. In der ersten Hälfte dieses Monats gab es in Frankreich eine ganze Reihe von Angriffen, die von Migranten ausgingen. In dieser Woche gab es einige Angriffe, die ich in den Schlagzeilen über Spanien gesehen habe. Das wird die Persönlichkeit Europas verändern. Das ist bereits der Fall. Es hat zum Aufstieg dieser Parteien geführt, die in vielen europäischen Ländern und insbesondere in Deutschland früher undenkbar gewesen wären. Das weckt Begehrlichkeiten. Die Menschen sagen, dass die liberale Demokratie, die wir jetzt haben, nicht mehr funktioniert. Sie schützt unsere Frauen nicht, sie schützt unsere Kinder nicht, sie schützt unser Volk nicht. Und das sind durchaus berechtigte Sorgen. Auf jeden Fall verursacht die Migration große Probleme. Und weil der Mainstream nicht darüber redet, führt das dazu, dass die Menschen zu diesen verschiedenen Randgruppen überlaufen. Und diese Randgruppen, vor allem in Deutschland, wenn sie sich die Alternative für Deutschland ansehen, haben eine radikal andere Sichtweise des Zweiten Weltkriegs. Sie haben eine radikal andere Auffassung davon, welche Rolle Deutschland in der Welt spielen sollte. Während Deutschland also militärisch mächtig wird, durchlaufen Europa und Deutschland einen Persönlichkeitswandel. Sie sind nicht mehr die Mächte, die sie vor 10, 20 Jahren waren und die sich als Gegenspieler der Vereinigten Staaten sehen. Das ist also die große biblische Übersicht. Wenn Amerika sich von innen heraus schwächt, werden sich ausländische Feinde von außen erheben, nicht nur aus Europa. Dann konkurrieren sie mit Mächten aus Asien und die werden sich die geschwächten Vereinigten Staaten ansehen. Und sie werden sagen, Nun, wir haben die Chance, der Platzhirsch zu sein. Wir haben die Chance, hier die Führung zu übernehmen. Die internen Schwächen Amerikas sind also entscheidend und werden den Weg für den Niedergang der Vereinigten Staaten und Großbritanniens und den Aufstieg dieser anderen Mächte ebnen. Und das ist es, was wir in Europa gesehen haben. Aber mit dem Aufstieg dieser europäischen Macht wird sie viel mit dem Nahen Osten zu tun haben. Sie wird sich mit vielen der Probleme im Nahen Osten auseinandersetzen müssen. Sie wird von den Problemen des Nahen Ostens betroffen sein. Der Nahe Osten spielt auch in der biblischen Prophezeiung eine wichtige Rolle. Und deshalb werden wir jetzt von Mihailo Cekic einige der wichtigsten Nachrichten aus dem Nahen Osten erhalten.
Ich danke Ihnen. Die wohl wichtigste Nachricht, über die seltsamerweise in den westlichen Medien nicht viel berichtet wird, ist, dass Israels Verteidigungsminister Gallant am Mittwoch die Rafah-Brigade der Hamas für besiegt erklärt hat. Und zwar von der 160. Division der ID. Das bedeutet im Grunde, dass der Gaza-Krieg in jeder Hinsicht beendet ist. Ich meine, es gibt natürlich immer noch Geschichten, dass die IDF abziehen und plötzlich diese Terroristen aus ihren Tunneln auftauchen und dann wieder zurückkommen müssen. Aber Rafah, die kleine Stadt an der Grenze zu Ägypten, das war die große Beute. Das war das einzige Gebiet, in das Israel nicht eindringen und es übernehmen konnte. Dort befanden sich alle verbliebenen Bataillone. Laut Gallant ist das fast erledigt. Oder es ist erledigt. Und er sagte in dieser Rede auch, dass sie über 150 Tunnel allein zwischen Gaza und Ägypten gefunden haben, die Israel jetzt entweder zerstört oder Beweise sammelt und so weiter. Diese ganze Geschichte, die mit dem 7. Oktober begann und dann mit all den Israelis, die sich fragen, ob wir jetzt etwas gegen Gaza unternehmen müssen. Es braucht eine neue Änderung oder einen Richtungswechsel.
Das stimmt. Es ist ein neues Kapitel. Ich nehme an, dass die Geiseln noch nicht befreit sind, oder? Es gibt keine größeren militärischen Einheiten oder territorialen Hochburgen der Hamas mehr, die eingenommen werden könnten. Sie erwarten also eine Fortsetzung des Krieges mit geringerer Intensität, um zu versuchen, die Geiseln zu finden und frei zu bekommen oder auf ihre Freilassung zu drängen?
Ja, es gibt noch viele Geiseln. Aber natürlich nicht. Man ist sich nicht einmal sicher, wie viele noch am Leben sind. Die Hamas hat das zugegeben, obwohl sie die Leichen von ein paar von ihnen gefunden hat, die bereits gestorben sind. Ja, Sinwar, natürlich weiß niemand, wo er ist. Aber die Hamas ist in der Lage, einen weiteren Angriff am 7. Oktober zu starten, mit militärischer Ausrüstung und ausgebildeten Kampfeinheiten, die größtenteils liquidiert wurden. Natürlich könnte sich das sehr schnell ändern, wenn Israel sofort abzieht, weshalb sie auch nicht alles sofort verlassen wollen. Zitat: Wir schauen jetzt nach Norden.
Das sollte meine nächste Frage sein. Ich glaube, alle reden davon, dass sie sich, sobald sie mit der Hamas fertig sind, mit der Hisbollah befassen werden. Ist das Ihre Meinung? Wird es jetzt passieren? Ein Krieg mit der Hisbollah?
Das ist der Nahe Osten. Da gibt es so viele verschiedene Faktoren, dass es zu schwer ist, das zu sagen. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das letzte Mal, als ich die Schlagzeilen gelesen habe, hat die Hisbollah 50 Raketen auf den Norden Israels abgefeuert. Ich denke, Benjamin Netanyahu wird wahrscheinlich den Atem anhalten, bis es passiert, wenn Trump wieder im Amt ist.
Das ist eigentlich genau das, was ich mich gefragt habe. Würde er versuchen, die Sache hinauszuzögern und sie zu verzögern? Denn wenn er das könnte, wenn Donald Trump zurückkommt, könnte er möglicherweise mit der Hisbollah mit einem viel sympathischeren Weißen Haus verhandeln?
Das könnte er, oder er könnte sogar, wie Sie bei den Vorgängen mit dem Iran gesehen haben, erleben, dass die Hisbollah sich kampflos zurückzieht. Wie ein Hund mit eingezogenem Schwanz, der Israel im Grunde alles gibt, was es will, es sei denn, es gelingt ihm, Qasem Soleimani sozusagen zu ermorden.
Wird der Druck auf Benjamin Netanyahu jetzt also auch zunehmen? Denn in den ersten Tagen nach dem 7. Oktober scheinen die Meinungsumfragen darauf hinzudeuten, dass wir Benjamin Netanyahu loswerden wollen. Die größte Sicherheitslücke in der Geschichte Israels ist unter seiner Aufsicht passiert. Aber das wollen wir noch nicht. Wir wollen ihn an der Macht halten, um mit der Hisbollah, mit der Hamas und mit dieser Situation fertig zu werden. Glauben Sie, dass der Druck auf ihn zunehmen wird? Oder hat sich die öffentliche Meinung geändert jetzt, da das Problem weitgehend gelöst ist? Oder denken die Leute, dass es noch nicht ganz vorbei ist, dass wir immer noch wollen, dass er aufhört, aber noch nicht?
Nun, ich denke, der größte Faktor ist das, was in Washington vor sich geht, wie wir gerade besprochen haben. Und mein Verdacht ist, dass es im Nahen Osten so viele verschiedene Wendungen geben kann. Aber so, wie die Dinge im Moment laufen, wollte ich das eigentlich etwas später ansprechen. Aber wir haben auf die Vergeltungsmaßnahmen des Irans für die Ermordung von Ismail Haniyeh gewartet. Das ist seit mehreren Wochen nicht geschehen, auch wenn es ein paar Scharmützel gab. Und soweit ich weiß, hat der Iraner angedeutet, dass er hofft, dass die Waffenstillstandsgespräche im Gazastreifen in Katar zu etwas führen würden und er dann einen einfachen Ausweg hätte. Und die Vereinigten Staaten haben das unterstützt. Wenn Sie das mit dem in Verbindung bringen, worüber wir vorhin mit Andrew über Donald Trump und die Kriegsmentalität gesprochen haben, was hat Donald Trump dann überhaupt gewählt? Einer der Hauptgründe war ein kriegerisches Nordkorea und die Schwäche der Demokratischen Partei im Umgang mit all diesen Krisen. Ich persönlich vermute, dass Außenminister Anthony Blinken und einige seiner anderen Entscheidungsträger das im Hinterkopf haben und dass wir Trump umso sympathischer erscheinen lassen, je schlechter wir die Bedingungen machen und je schlechter wir Länder wie Israel schlagen. Ich vermute daher, dass sie aus diesem Grund ein wenig auf die Bremse treten werden. Vor kurzem wurde ein großer Waffendeal mit Israel genehmigt, den sie schon lange hinausgezögert hatten. Auch diese Waffenstillstandsgespräche sind gescheitert. Man kann also durchaus einen kleinen Stimmungswandel in Washington feststellen. Und ich denke, dass die Wahlen im November eine Menge damit zu tun haben. Aber wie gesagt, wir werden sehen. Es gibt so viele Wendungen, die das Ganze nehmen kann.
Ich denke, das ist ein wirklich interessanter Nebenaspekt zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Wie sehr die Geschehnisse im Nahen Osten und das Schicksal Israels jetzt mit den US-Wahlen zusammenhängen. Und ich finde das faszinierend, denn darauf hat der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flurry, hingewiesen. Und wissen Sie, eine der wichtigsten Prophezeiungen, um zu verstehen, was in den Vereinigten Staaten geschieht, warum wir die Rückkehr von Donald Trump erwarten und welche Rolle er in Amerika spielen wird, ist in 2. Könige Kapitel 14 beschrieben. Und in 2. Könige Kapitel 14 geht es um einen König Jerobeam. Amos, dieses Buch der Prophezeiungen, das sich noch nicht erfüllt hat, spricht auch von einem König Jerobeam. Diese Geschichte in 2. Könige 14 ist also prophetisch. Aber es geht auch um Juda, es geht um die Juden, den jüdischen Staat. Was Jerobeam tun wird und was er in der Vergangenheit getan hat. Und so haben wir oft auf Donald Trump geschaut, um Israel etwas zurückzugeben. Und ich finde es faszinierend, dass kurz vor der Wahl so viel für Israel vom Ausgang der Wahl abhängt. Wir können Ihnen in den Programmhinweisen weitere Informationen dazu geben, die Sie nachlesen können. Aber ich denke, das Wichtigste, was Sie heute besprechen wollen, ist die Frage, wie die Zukunft des Gazastreifens selbst aussieht. Jetzt, wo die meisten der großen städtischen Hamas-Hochburgen abgewickelt sind, wie geht es mit Gaza weiter?
Ganz genau. Das ist eine Frage, die Israel schon seit geraumer Zeit immer wieder aufgeworfen hat. Aber wie wir in dieser Sendung und in unserer Vorgängersendung bereits besprochen haben, hat Netanyahu vor allem angedeutet, dass er eine multinationale Gruppe von meist arabischen Ländern, muslimischen Ländern, die bereits mit Israel Frieden geschlossen haben, eine Art Friedenstruppe aufstellen möchte, wie wir es bei der NATO und in Afghanistan gesehen haben. Die IDF will nicht auf Dauer in Gaza bleiben. Niemand will das wirklich. Das war schon einmal der Fall und einer der Gründe für ihren Rückzug angesichts der vielen Opfer, die sie zu beklagen hatten. Aber auch die Araber wollen das nicht wirklich. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben gesagt, dass wir bereit sind mitzumachen, wenn ein anderes Volk es will. Nicht viele haben dieses Angebot angenommen, weil es nach Kollaboration mit dem Feind aussieht. Aber das ist die allgemeine Richtung, die zumindest Israel einschlagen möchte und die wahrscheinlich am einfachsten umzusetzen ist, sowohl für die israelische Öffentlichkeit als auch für die Weltöffentlichkeit und die Palästinenser.
Wir werden also einige dieser arabischen Länder sehen, die möglicherweise die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen oder eine externe Rolle spielen werden. Und wir haben einige spezifische Dinge über Gaza und die biblische Prophezeiung gesagt. Würden Sie uns bitte erläutern, wie dieses Szenario mit der Prophezeiung zusammenpasst?
Natürlich, wenn Sie sich die Vereinigten Arabischen Emirate ansehen. Jordanien ist ein weiteres potenzielles Land. Saudi-Arabien unterhält keine Beziehungen, aber sie haben gesagt, dass sie es wollen. Das alles passt zu einem bestimmten Psalm, Psalm 83, in dem von einer Endzeitgruppe von Nationen die Rede ist, die eine Allianz bilden, um Israel zu vernichten. Das ist eine Prophezeiung. Es gibt keine historischen Aufzeichnungen darüber, weder in der Bibel noch in weltlichen Aufzeichnungen. Und in den Versen 7 und 8 wird ausdrücklich erwähnt, wer sich daran beteiligen wird. Welche Länder sich daran beteiligen werden? Es werden die Ismailiten erwähnt. Das sind die modernen Araber auf der Halbinsel. Selbst sie führen ihre Abstammung nach muslimischer Tradition dorthin zurück. Es wird Ammon erwähnt, es wird Moab erwähnt, die Vorfahren der Jordanier und es werden vor allem die Philister erwähnt. Wenn Sie sich die biblische Geschichte ansehen, dann war eine der wichtigsten Städte der Philister Gaza. Dort hat Samson viele seiner Eskapaden gegen die Philister unternommen. Und unser Chefredakteur, Herr Flurry, hat darauf hingewiesen, dass sie erwarten können, dass die Palästinenser, einschließlich derer in Gaza, einige dieser Golfaraber, Jordanien und einige andere Länder, über die er ausführlich geschrieben hat, ein Bündnis eingehen werden. Vers 9 bespricht Assur: Deutschland. Wir haben gerade in Ihrem Beitrag darüber gesprochen, warum wir beobachten, wie sich Deutschland in den Nahen Osten bewegt. Das ist noch nicht geschehen. Wir haben noch nicht allzu viele Anzeichen dafür gesehen. Aber selbst aus der Perspektive vor Ort scheint Europa ein viel angenehmerer Partner zu sein, um den Arabern zu helfen, als etwa Amerika oder Israel selbst. Es gibt also auch hier eine Chance. Und wie ich schon sagte, ist das keine gute Nachricht für Israel. Viele Menschen auf der israelischen Rechten sagen, dass die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien Partner im Kampf gegen den Iran sind. Sie werden uns helfen, Frieden zu schaffen. Doch laut der biblischen Prophezeiung werden sie nicht nur keinen Frieden bringen, sondern die Lage noch dramatisch verschlimmern. Sie werden eine Allianz bilden, um Israel anzugreifen. Und wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, habe ich unseren Abschnitt über die Trends schon oft erwähnt. Ich denke, das ist ein wirklich unterbewerteter Bereich auf der Posaune-Website, ein One-Stop-Shop darüber, warum wir beobachten, was wir tun. Dort gibt es einen Artikel mit dem Titel »Warum die Posaune eine Allianz zwischen den arabischen Nationen und Europa beobachtet«, der einen Überblick darüber gibt, warum wir den Gazastreifen so beobachten, wie wir es tun und was wir für die Zukunft erwarten.
Und das wird ein entscheidender Teil des Aufstiegs von Europa sein. Die Rolle, die sie im Nahen Osten spielen, wenn Amerika sich aus dem Nahen Osten zurückzieht. Europa ist bereits in hohem Maße auf dem Vormarsch, aber das wird sich noch beschleunigen. Der Zugang zu all diesen Ressourcen, zu all diesen Gebieten, wird ihnen eine Menge Macht verleihen. Und die biblische Prophezeiung sagt uns, dass sie diese Macht gegen Israel und den Nahen Osten einsetzen werden. Sie werden es gegen Großbritannien und gegen Amerika einsetzen. Das ist also eine wichtige Geschichte, die wir beobachten sollten. Es ist auch nicht das einzige Ereignis aus dem Nahen Osten in dieser Woche. Sie hatten noch ein paar weitere, die Sie uns in einem kurzen Überblick vorstellen wollten.
Ja, wie ich bereits erwähnt habe, ist der angekündigte Angriff, mit dem jeder im Iran rechnet, noch nicht erfolgt. Und viele Menschen fragen sich, warum. Einige Leute vermuten, dass es noch immer einen ähnlichen Angriff wie im April geben könnte. Aber, wie gesagt, es sieht so aus, als ob der Iran durch all dies wirklich gedemütigt wird. Offensichtlich sind sie auch durch eine Menge interner Politik abgelenkt, aber in Anbetracht all dessen, was wir gerade erwähnt haben, sieht es so aus, als hätten sie selbst ein wenig Angst davor, was im November passiert. Das zeigt ihnen, wie viel Stabilität Trump geben wird, wenn er wieder an die Macht kommt. Die wichtigste Geschichte, auf die ich mich konzentrieren wollte, war ein Attentat, das Israel im Libanon verübt hat. Das Attentat galt Khalil Mahtar, der weder der Hisbollah noch dem Iran noch der Hamas angehörte, sondern der Fatah. Das ist eine Organisation, von der man nicht mehr so viel hört, aber sie ist die gemäßigtere palästinensische Gruppe, die das Westjordanland kontrolliert. Mahmoud Abbas, der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, gehört ihr an. Mahtar und sein Bruder Munir waren hochrangige Funktionäre der Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden, des militärischen Flügels der Fatah. Davon hört man in den Medien nicht allzu viel. Und ich meine, dies ist das erste Eingeständnis Israels, seit Beginn des Krieges eine so hochrangige Person in der Fatah angegriffen zu haben. Aber es gibt eine gewisse Tendenz, die Fatah als eine Art palästinensischen Gandhi darzustellen, der gewaltlos und ein Freiheitskämpfer ist. Dass sie wie die großen bösen Imperialisten sind, dass wir alle Frieden haben könnten, wenn sie ihnen nur ihren Willen lassen würden. Ich möchte unseren Zuschauern einen Ausschnitt vorspielen. Das war am 7. Oktober. Diese Zahlen stammten von der Al-Aqsa-Martyrs-Brigade. Diese Figuren waren von der Fatah und die Fatah selbst hat das Video auf ihrem Telegram-Kanal veröffentlicht. Es ist nicht so, dass dies ein Geheimwissen war. Sie waren auch an dem schlimmsten Massaker an Juden seit dem Holocaust beteiligt. Auch sie sind eine Terrorgruppe. Aber für die meisten Menschen in der Welt ist die Fatah das, was sie sehen. Das war der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, der wenige Tage nach dem Massaker vom 7. Oktober die Hand von Außenminister Antony Blinken schüttelte. Dieser Mann und diese Kämpfer gehören der gleichen Organisation an. Sie sind keineswegs gemäßigt. Sie sind eine Terrorgruppe. Und sie sind vielleicht noch ein bisschen hinterhältiger als die Hamas. Vielleicht sehen Sie sie eher in Anzügen als mit Sturmhauben, aber sie sind immer noch der Zerstörung Israels verpflichtet. Und auch wenn es an der Spitze vielleicht eine Handvoll Leute gibt, die die Zusammenarbeit mit Israel zu schätzen wissen, ist das bei den meisten ihrer Anhänger nicht der Fall. Und unser Chefredakteur hat auf der Grundlage einer biblischen Prophezeiung in Hosea 5 und Vers 13 einiges darüber geschrieben. Ich zitiere: Als Ephraim seine Krankheit sah und Juda sein Geschwür, zog Ephraim hin nach Assur und schickte zum Großkönig. Aber der kann euch nicht heilen noch euer Geschwür entfernen. Gesenius' hebräisches Lexikon sagt, dass der Wortstamm des Wortes Wunde das Zusammenpressen, Verbinden einer Wunde bedeutet und daher im übertragenen Sinne für ein Heilmittel verwendet wird, das auf die Wunden des Staates angewendet wird. Und Herr Flörri schrieb in einem Artikel, den wir in der Februarausgabe dieses Jahres veröffentlicht haben, dass das Heilmittel nicht die Wunde heilt, sondern die Wunde ist. Und er hat darauf hingewiesen, dass damit im Grunde der palästinensische Friedensprozess gemeint ist. Und wenn man sieht, wie der Partner, dem wir das Westjordanland im Rahmen des Osloer Abkommens überlassen haben, solche Dinge tut, zeigt das, wie groß die Wunde ist.
Ich denke, es ist auch wichtig. Sie treffen sich also im Libanon, dem Kernland der Hisbollah, die wirklich enge Verbindungen zum Iran hat.
Dieser Mann war nach Angaben der IDF einer der Hauptverantwortlichen des IRGC für die Einschleusung von Waffen und Geld in das Westjordanland für israelische Angriffe, wie wir sie in Gaza gesehen haben.
Ja, und das darf man auf keinen Fall vergessen. Nach dem Krieg in Gaza ist es leicht zu glauben, dass der Gazastreifen gefährlich und das Westjordanland sicher ist und dass Israel das Westjordanland sicher und geschützt hat. Genau wie Sie sagten, sehen die Menschen die Fatah als die Gemäßigten an. Die Gemäßigten haben im Westjordanland das Sagen. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Und die Nachricht, dass er diese iranischen Terroristen besucht und sich mit ihnen getroffen hat, ist eine wichtige Erinnerung daran, dass das Westjordanland oder Judäa und Samaria nicht sicher und in der Tasche Israels sind. Und der Iran arbeitet aktiv mit Gruppen zusammen, um sie von Israel zurückzuerobern. Und nur weil dieser Gaza-Krieg noch nicht in die Luft gegangen ist, heißt das nicht, dass es nie dazu kommen wird. Es bedeutet nur, dass sie auf den richtigen Zeitpunkt und die richtigen Bedingungen warten. Und das ist so wichtig zu beobachten, denn wie wir bereits in unserer Mittwochsendung besprochen haben, dreht sich ein Großteil der biblischen Prophezeiungen um Jerusalem. Und eines der Schlüsselereignisse in Jerusalem, ich glaube, das war in der letzten Mittwochsendung, aber eines der Schlüsselereignisse in diesem Countdown der biblischen Prophezeiung ist der Fall von halb Jerusalem. Ost-Jerusalem fällt. An wen wird es fallen? An die mit dem Iran verbundenen palästinensischen Terroristen aus dem Westjordanland. Das wird also Israel schaden und das ist es, wozu es führen wird. Es besteht also eine echte Gefahr.
Ob es sich dabei um die Fatah oder um eine andere Gruppe handelt, können wir natürlich noch nicht sagen. Aber in dem Artikel: Die tödliche Wunde des jüdischen Staates vom Februar erfahren Sie, warum das Westjordanland so wichtig ist und warum wir erwarten können, dass es bald überkocht.
Sehr gut. Vielen Dank dafür, Mahailo. Europa ist jedoch nicht der einzige Teil der Welt, der auf dem Vormarsch ist. Wir beobachten auch den Aufstieg asiatischer Mächte, insbesondere Chinas und Russlands. In den letzten Wochen haben wir viel über Russland und den Krieg mit der Ukraine gehört, über das Eindringen der Ukraine in russisches Territorium selbst. In dieser Woche werden wir mit Jeremiah Jacques einen etwas genaueren Blick auf China werfen.
Ja, das ist richtig. Ich möchte über eine große Geschichte sprechen, die zeigt, dass China in seinem Bestreben, das südchinesische Meer zu erobern, zunehmend aus den Angeln gehoben wird. Am Montag haben chinesische Boote zwei philippinische Schiffe gerammt. Und das an einem Ort, der weit in philippinischen Gewässern liegt. Es ist in der Nähe eines Ortes namens Sabina Shoal. Die chinesische Aggression hat ein 3 Fuß breites Loch in eines der philippinischen Schiffe gerissen und ein fast 5 Fuß breites Loch in das andere. Und die philippinische Küstenwache sagt, dass dies der schlimmste strukturelle Schaden ist, den sie bisher durch diese Art von chinesischer Aggression erlitten hat. China behauptet nun, dass die Philippinen daran schuld sind und die Kollisionen verschuldet haben. Aber es gibt Videobeweise dafür. Und die Videobeweise zeigen eindeutig, dass diese Gewalt, wie bei früheren ähnlichen Anlässen, von China verursacht wurde. Die Führer der Kommunistischen Partei Chinas berufen sich auf alte Landkarten, um diese weitreichenden Ansprüche auf fast das gesamte südchinesische Meer zu erheben. Aber das Völkerrecht macht deutlich, dass Chinas Ansprüche unrechtmäßig sind. Und sie sind wirklich ungeheuerlich. Im Jahr 2016 hat der Ständige Schiedshof in Den Haag einen Teil des von China und den Philippinen beanspruchten Seegebiets untersucht und entschieden, dass die Philippinen im Recht sind und China im Unrecht. Chinas Ansprüche verstoßen also eindeutig gegen internationales Recht und greifen in das rechtmäßig gehaltene Territorium mehrerer anderer Nationen ein, darunter auch der Philippinen. Aber China hat natürlich keinerlei Interesse an internationalem Recht. Sie ignorieren das Völkerrecht, es sei denn, es passt ihnen gerade in den Kram. Also rammen sie einfach weiter die Boote anderer Nationen, beschädigen deren Schiffe und schüchtern diese weniger mächtigen Länder ein. Vor einigen Monaten führte einer dieser chinesischen Wutausbrüche sogar dazu, dass einem philippinischen Besatzungsmitglied der Daumen abgetrennt wurde. Die Gewalt, die wir hier erleben, ist also wirklich atemberaubend. Aber bisher hat sich noch niemand in nennenswerter Weise gegen China gewehrt. Die Vereinigten Staaten sind vertraglich mit den Philippinen verbündet, aber bisher sagen die USA, dass diese chinesische Aggression unter der Schwelle dessen liegt, was Amerika zum Handeln veranlassen würde. Und so macht China einfach weiter Druck und verärgert weiter. Es ist sehr beunruhigend zu sehen, wie diese Aggression immer mehr aus den Fugen gerät und wie selbstgerecht sie ist.
Es ist ein Beispiel wie aus dem Lehrbuch. Ich spreche das in meinem Kurs über internationale Beziehungen an, weil es so ein Lehrbuchbeispiel für die Grenzen des internationalen Rechts ist. Man kann ein Gesetz haben, das sehr klar formuliert ist und ein eindeutiges Schiedsverfahren vorsieht, um zu klären, wem welches Stück Seeterritorium gehört. Und dann kommt China einfach daher und sagt, das ist mir egal. Und es gibt nichts, was eine kleine Nation wie die Philippinen wirklich dagegen tun kann, weil China mehr Macht hat als sie. Und es hat ihnen gezeigt, dass Amerika und Großbritannien daran gearbeitet haben, diese auf Regeln basierende internationale Ordnung und ein globales Verständnis von Rechtsstaatlichkeit und Ähnlichem zu schaffen. Und ich denke, diese Geschichte zeigt, dass dies nicht wirklich der Fall ist. Und wenn sie damit durchkommen, werden die Nationen einfach tun, was sie wollen, was in ihrem eigenen Interesse liegt, anstatt diese sehr egalitäre, langfristige Ansicht zu vertreten, dass wir alle besser dran sind, wenn sich jeder an das internationale Recht hält. Dies ist also ein Beispiel dafür, dass eine Nation, die mit dem Brechen von Gesetzen davonkommt, dies auch tun wird. Das sagt viel über den Charakter Chinas aus und darüber, wie die postamerikanische Welt wirklich aussieht. Viele Menschen können der amerikanischen Außenpolitik sehr kritisch gegenüberstehen. Wissen Sie, ich könnte ehrlich gesagt eine ganze Weile damit verbringen, auf die Mängel der amerikanischen Außenpolitik hinzuweisen. Sie war bei weitem nicht perfekt. Aber ich denke, sie haben versucht, die Welt auf eine Grundlage zu stellen, die mehr auf dem Recht basiert und weniger auf dem Prinzip Macht macht Recht. Das zeigt uns, dass wir in einer Welt, in der sich Amerika zurückzieht und Nationen wie China dominieren, in einer ganz anderen Welt leben.
Das ist genau richtig. Und ich glaube, dass viele dieser internationalen Gesetze den meisten Menschen rund um den Globus viel Frieden und Stabilität gebracht haben. Aber wenn sie keine Mechanismen haben, um sie durchzusetzen, dann sind sie letztlich nicht viel wert. Denn Nationen wie China, Russland, der Iran und Nordkorea werden sie so oft wie möglich verletzen, wenn sie glauben, dass dies die beste Methode ist, um ihre nationalen Ambitionen zu fördern. Aber der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flurry, hat gesagt, dass die Übernahme Chinas, insbesondere des südchinesischen Meeres, die Welt wirklich alarmieren sollte, weil sie zeigt, dass China die Welt in Richtung Krieg steuert. Er schrieb 2016 einen Artikel mit diesem Titel und ich werde nur einen Abschnitt daraus vorlesen. Darin heißt es, China schüchtert die Nationen Südostasiens ein, damit sie sich seinem Willen unterwerfen. Es zwingt diese Länder dazu, das zu tun, was es will. Alles steuert auf einen Krieg zu. Das sollte die Welt alarmieren. Zitat Ende. Und Herr Flurry betont in diesem Artikel, dass die Übernahme dieser Region durch China zur Erfüllung einer biblischen Prophezeiung beiträgt, die besagt, dass die modernen USA und Großbritannien wirtschaftlich belagert werden, und zwar letztendlich von China und einigen seiner Partnernationen. In 5. Mose 28, 52 ist von dieser zukünftigen Belagerung der USA und Großbritanniens die Rede und davon, dass die Seegebiete, die sie einst unter Kontrolle hatten, von feindlichen Nationen übernommen werden. Und Herr Flurry sagt, dass die Übernahme des südchinesischen Meeres durch China einer von mehreren Orten ist, an denen wir bereits sehen können, dass sich diese Prophezeiung erfüllt. Dies ist also sehr bedeutsam, denn es geht auf eine Zeit zu, in der China und seine Verbündeten wahrscheinlich alle Schifffahrtswege durch diese enorm wichtige Seeregion kontrollieren werden und Amerika ausgesperrt sein wird.
Vielen Dank, dass Sie das in eine wichtige Gesamtperspektive gestellt haben. Bevor wir den heutigen Tag beenden, möchten Sie uns noch ein paar andere Berichte aus Asien bringen.
Ja, zunächst einmal ein kurzes Update zu Russlands Krieg zur Eroberung der Ukraine. In den letzten Tagen haben die Russen einige bedeutende Fortschritte in Richtung der Stadt Pokrowsk gemacht. Sie liegt in der Region Donetsk in der Ukraine und ist ein wichtiger logistischer Knotenpunkt. Es wäre also ein bedeutender Sieg für Russland, wenn es ihnen gelänge, diese Stadt einzunehmen. Und die Russen richten einen großen Teil ihrer Feuerkraft und Stärke auf dieses Ziel aus. Allein am Mittwoch gab es 46 russische Angriffe auf ukrainische Stellungen, die versuchen, dieses Gebiet zu verteidigen. Und während die Russen langsam immer näher rücken, hat die Ukraine sogar eine Zwangsevakuierung der Kinder in diesem Gebiet angeordnet. Die Ukrainer sind der Meinung, dass die Gefahr eines russischen Durchbruchs zu groß ist und sie wollen nicht, dass noch mehr Kinder entführt werden, so wie Hunderttausende von ukrainischen Kindern bereits entführt wurden, seit dieser Krieg vor 2,5 Jahren in vollem Umfang ausgebrochen ist. Deshalb werden die Kinder jetzt zusammen mit ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten zwangsevakuiert. Der russische Vorstoß ist also ernüchternd. Und das zu einer Zeit, in der die Ukraine hunderte von Kilometern russischen Territoriums, vor allem in der Region Kursk, immer fester in ihren Griff bekommt. Die Ukraine macht also selbst einige Erfolge zu verzeichnen. Aber wenn Russland seinen Vormarsch fortsetzen und Pokrowsk erobern kann, wäre das ein schwerer Rückschlag für die Ukraine. Denn dies ist ein wichtiger Knotenpunkt für Nachschublinien. Es könnte also auch Auswirkungen auf andere Teile der Front in Donetsk haben. Und dann noch eine kurze Meldung, dass China eine Pipeline zwischen Finnland und Estland gekappt hat. Dies geschah bereits im Oktober und alle Beweise deuteten von Anfang an auf China hin. Sie wiesen auf ein Schiff hin, das sie den neuen Eisbären genannt haben und das seinen Anker auf äußerst ungewöhnliche Weise mehrere Meilen weit geschleppt hatte. Und dieser Anker zerstörte einen Teil der Baltic Connector Pipeline. Alle Beweise deuteten also auf China hin. Und China hätte ein Motiv gehabt, auch diese Pipeline zu zerstören, da dies die Abhängigkeit Europas vom Gas von Chinas Verbündetem Russland erhöhen würde. Aber China hat das damals abgestritten. Aber vor ein paar Tagen sagte China: Okay, wissen Sie was? Wir waren es. Es war der neue Eisbär. Aber es war ein Unfall und geschah nur wegen eines Sturms, der zu dieser Zeit herrschte. Nun, Finnland hat diese Woche darauf geantwortet und gesagt, dass es erstens keinen Sturm gegeben hat. Die Aufzeichnungen zeigen das eindeutig. Und zweitens kann man den Anker eines Schiffes nicht versehentlich auf eine ganz bestimmte Tiefe ablassen und ihn dann meilenweit in genau dieser Tiefe ziehen, denn die Schiffsbesatzung würde die Auswirkungen auf die Manövrierfähigkeit des Schiffes deutlich bemerken. Dies war also kein Unfall. Und es war schlampig. Und es ist nur ein weiterer Beweis für Chinas Kriegslust und, wie ich glaube, für Chinas enger werdendes Bündnis mit Russland.
Nun vielen Dank dafür, Jeremiah, und vielen Dank an alle unsere heutigen Diskussionsteilnehmer. Vielen Dank an George Haddad und Isaac Lorenz für Technik und Produktion. Vor allem aber danke ich Ihnen, den Zuschauern, dafür, dass Sie bis zum Ende durchgehalten haben und eingeschaltet haben. Wir wissen es wirklich zu schätzen, dass Sie bei uns waren. Zu all den verschiedenen Artikeln, die wir heute in der Sendung erwähnt haben, finden Sie in den Anmerkungen zur Sendung Links. Ich glaube, wir haben heute eine ganze Reihe von Artikeln verlinkt. Wenn ich also nur einen nennen darf, der mehr als alles andere mit dem zu tun hat, worüber wir gesprochen haben. Ich erinnere Sie an das Buch Amerika unter Beschuss, das wirklich aufzeigt, was in den Vereinigten Staaten passiert, aber es ist auch eine globale Bewegung. Derselbe Geist, so viele der gleichen Trends wirken sich auf Großbritannien, Kanada, Australien und eine ganze Reihe anderer Nationen aus. Und was in den Vereinigten Staaten geschieht, diese Spaltung, dieser Geist, der sich auf der ganzen Welt ausbreitet. Sehen Sie sich nur die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Frankreich an. Amerikas sozialer Abstieg wirkt sich auch auf die Geschehnisse in Frankreich und Deutschland und in all diesen anderen Ländern aus. Wo auch immer Sie leben, es ist wichtig zu verstehen, was dort geschieht. Und das kostenlose Buch wird Ihnen dabei helfen. Sie können das gesamte Material auf unserer Website dieposaune.de erhalten. Gehen Sie einfach auf die Registerkarte Literatur oder wie gesagt, klicken Sie auf die Links in den Notizen. Bitte liken Sie, abonnieren Sie, lassen Sie sich benachrichtigen, hinterlassen Sie Kommentare. All diese Dinge helfen uns, diese Botschaft an immer mehr Menschen weiterzugeben. Sie können uns unter dieposaune.de erreichen. Schalten Sie bitte das nächste Mal hier bei Trumpet World ein. Bis dahin, behalten Sie Ihre Welt im Auge.